Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Stichmann.
Die NPD zu verbieten. Das hat bisher ja nicht wirklich funktioniert. Ne? Zwei Versuche gab es, beide gescheitert. Zuletzt erst dieses Jahr, 2017. Und zwar mit der Begründung des Bundesverfassungsgerichts, das in so einem Fall ja entscheiden muss. Ja, die NPD, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, dafür steht das, die ist verfassungsfeindlich, aber zu politisch unbedeutend, um die Kardinalstrafe Verbot gerechtfertigt erscheinen zu lassen, also da quasi mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Tja, soll die kleine Nazi-Bande also mal weitermachen, aber was wäre, wenn eine Partei wie die NPD plötzlich 5, 7 oder 11% bei Landtagswahlen gewinnt? Oder wenn einzelne Mitglieder sogar im Bundestag säßen? Denkt ihr jetzt an 2017? Wir denken an 1952, als die Sozialistische Reichspartei Deutschlands verboten wurde, vor 65 Jahren. Welche Menschen hinter dieser SRP standen und welche ihrer Gedanken bis heute überlebt haben, das ist unser Thema heute, eine Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Ich finde das ja im Grunde unfassbar, Matthias, was wir heute besprechen. Nur ein paar knappe Jährchen nach der Katastrophe Zweiter Weltkrieg, in der am Ende ja auch Deutschland selbst die volle Packung Tod und Zerstörung abbekommen hat, da gibt es schon wieder eine Nazi-Partei. Wie konnte man davon nicht die Schnauze einfach voll haben?
Na, die Mehrheit der Deutschen hatte die Schnauze schon voll, aber eben nur die. Es gab eine Minderheit und die empfanden das Ende des Krieges als eine schmachvolle Niederlage. Sie sahen im Nationalsozialismus die zu Unrecht diskreditierte Politik und sie wollten Deutschland aus den Händen der Besatzer befreien. Das waren die alliierten Siegermächte, die damals das Land in 4 Besatzungszonen aufgeteilt hatten, von denen die 3 westlichen die Bundesrepublik ausmachten, während die sogenannte Ostzone, die von der Sowjetunion verwaltet wurde, zur DDR geworden war. Also, sie wähnten großes Unrecht, das dem deutschen Volk widerfahre, und sie leugneten das übergroße Unglück, das die Deutschen über die anderen europäischen Völker gebracht hat, nämlich den Holocaust.
Und sie platzten damit natürlich mitten rein in die große Debatte, wie Deutschland in Zukunft eigentlich mal aussehen soll.
Genau, es ging damals um die berühmte Westintegration, die Bundeskanzler Adenauer so vehement betrieb, aber er hatte eben auch starke Widersacher, einerseits im Bundestag, wo ihm oft entgegengehalten wurde, eine Westintegration verhindere eine deutsche Einheit, und andererseits eben auch von Organisationen wie der SRP, der Sozialistischen Reichspartei, die das ganze Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 forderte. Seinerzeit, also 1937, gehörten Ostpreußen, also alles, was rund um Königsberg liegt, dazu, dem heutigen Kaliningrad, Nieder- und Oberschlesien im heutigen Polen. Und eigentlich wollte die SRP auch Österreich noch dazu haben, das ja im März 1938 von Deutschland annektiert worden war. Man nannte das damals den Anschluss Österreichs. Derartige Forderungen formulierten SRP-Funktionäre ganz öffentlich, genauso wie sie die Anführungsstrich Lösung der Judenfrage, wie der Holocaust im Nazi-Jargon hieß, für notwendig erachteten, allerdings mit anderen Mitteln als während der NS-Zeit, also ein echtes Brechmittel, diese SRP.
In den Bundestag hat es das Brechmittel aber nicht gepackt.
Nein, als Partei waren sie nicht im Bundestag, aber 2 Politiker der SRP waren in der Fraktion der Deutschen Konservativen Partei, Deutsche Rechtspartei. Die SRP war aber in einigen Landtagen. In Niedersachsen erreichten sie bei der Landtagswahl 1951 11%. In manchen Wahlkreisen waren es bis zu 30%. Kaum zu glauben. Aber 6 Jahre nach dem Ende der Nazi-Diktatur war eine nationalsozialistische Partei dort stärkste Kraft geworden. Kurz danach waren in Bremen Bürgerschaftswahl. Da kamen sie auf 7,7%. Also eine Partei, die zumindest in einigen Teilen der Bundesrepublik damals Fuß fassen konnte.
Und dann aber 1952, vor 65 Jahren, eben doch das Verbot der SRP.
Ja, die Bundesregierung hatte im Jahr zuvor den Verbotsantrag gestellt und die Organisation der SRP verboten. Gleichzeitig kam es zu diversen strafrechtlichen Verfahren gegen SRP-Funktionäre, sodass nach 3 Jahren das Wirken dieser unseligen Partei vorbei war.
Eins von übrigens insgesamt überhaupt nur 2 Parteiverboten in der Geschichte der Bundesrepublik. Das andere war die Kommunistische Partei Deutschlands, die KPD, 1956. Wir bleiben aber bei dieser SRP und schauen uns gleich an, woher sie kam und wohin sie ging.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Es gab in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg, klar, immer noch Überlebende des NS-Regimes. Manchen wurde der Prozess gemacht in Nürnberg, darüber haben wir schon mal geredet hier in der Einstunde History. Andere tauchten unter und lebten stillschweigend ein Leben in der Hoffnung, nicht aufzufliegen. Aber andere, die wollten gleich wieder zurück ins Spiel. Die Sozialistische Reichspartei Deutschlands, Philipp Schnee, weiß, wer sie sind.
Blasmusik zum Parteitag. Nichts Außergewöhnliches, auch heute lässt sich das finden. Noch eher 1951. Wer sie hier aber trifft, das wird mit den ersten Wortmeldungen klar, als der junge, charismatische Star der Partei angekündigt wird.
Es spricht jetzt unser Kamerad Otto Ernst Rehmer.
Deutsche Männer und Frauen, liebe Kameraden, deutsche Jugend, ich würde heute nicht vor Ihnen stehen, wenn ich nicht noch heute hundertprozentig von der Richtigkeit meiner Handlungsweise am 20. Juli überzeugt wäre.
Otto Ernst Rehmer schlug als Offizier des Wachbataillons Großdeutschland in Berlin am 20. Juli 1944 den Umsturzversuch nach Stauffenbergs Attentat auf Adolf Hitler nieder. Daraufhin wurde er zum Kampfkommandanten des Führerhauptquartiers ernannt. Mit seinen Attacken auf den deutschen Widerstand war er für die SRP das perfekte propagandistische Zugpferd. Die SRP sprach ehemalige NS-Aktivisten und Funktionäre, die alten Kämpfer, gezielt an. Die Blasmusik vom Anfang? Der Badenweiler Marsch. Er galt als Adolf Hitlers Lieblingsmarsch. Der Saalschmuck bei Parteiveranstaltungen? Rote Fahnen, in deren Mitte ein schwarzer Adler in einem weißen Kreis prangte. Anspielungen zur NS-Symbolik nicht zufällig. Die uniformierte Reichsfront stellte den Ordnerdienst.
Wer seine Heimat liebt, das Reich will und es ablehnt, deutsches Blut für andere zu opfern, wählt trotz Lüge, Terror und Verbotsgeschrei, Sozialistische Reichspartei.
Die SRP war ein vorwiegend norddeutsches Phänomen. 11% bei den Landtagswahlen in Niedersachsen, kurz danach in Bremen 7,7%. Und auch im Bundestag saß die SRP. Parteigründer Fritz Dorls und Franz Richter waren über die deutschnationale DKP-DRP in den Bundestag gewählt worden, bevor sie 1949 die SRP gründeten und zahlreiche norddeutsche Kreisverbände sich ihnen anschlossen. Franz Richter wurde später als Fritz Rösler entlarvt. Der ehemalige Nationalsozialist hatte sich unter falschen Namen in den Bundestag wählen lassen und provozierte. Wie hier bei einer Debatte über die Rückerstattung von enteignetem jüdischen Vermögen.
Und wenn Herr Professor Schmidt gesagt hat, dass man der israelischen Regierung nach Tel Aviv oder Jerusalem das Geld noch hinterher schicken soll, dann möchte ich nur eines betont haben. Er würde es einer Macht nachschicken, die selbst erklärt hat, mit uns im Kriegszustand zu stehen. Das heißt, dass er dann mit dem Feind zusammenarbeitet und ein Kollaborateur ist, der nach der Sprachregelung unserer alliierten Befreier doch irgendeine Strafe finden muss, die Sie sehr gut kennen, die Sie immer bejaht haben und die er auch verdienen würde.
Herr Abgeordneter Dr. Richter, ich habe Sie verstanden, dass Herr Abgeordneter Dr. Schmidt ein Kollaborateur sei, der mit dem Feind zusammenarbeitet. Es handelt sich jedenfalls um eine Beleidigung von Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Ich rufe Sie zur Ordnung.
Nicht nur im Bundestag war man über das Auftreten der SRP besorgt.
Bonn. In der ausländischen Presse mehren sich in den letzten Wochen Meldungen, die von einem Wiederaufleben des Narzissmus in Deutschland zu berichten wissen.
Imageverlust der jungen Bundesrepublik. Die Bundesregierung rang sich nun durch, einen Verbotsantrag zu stellen.
Die gesamtpolitische Lage der Bundesrepublik hat durch das Auftreten der SRP schwere Rückschläge erlitten.
Die Begründung des Antrags von Bundesinnenminister Robert Lehr.
Die SRP erweist sich nach ihrer Entstehungsgeschichte, nach ihren führenden Persönlichkeiten, nach ihrer inneren Organisation und nach ihrem ganzen Programm als eine Nachfolgeorganisation der NSDAP.
Im Karlsruher Prinz-Max-Palais, dem Schauplatz des Prozesses gegen die Sozialistische Reichspartei, ist am Dienstag die Beweisaufnahme abgeschlossen worden.
Staatssekretär Hans Ritter von Lex hielt für die Bundesregierung das Schlussplädoyer.
Das Programm der SRP erstrebt in Ziffer 1 die Wiederherstellung des Deutschen Reiches als des Ordnungsfaktors Mitteleuropa.
Im Weiteren verwies Ritter von Lex auf die bestürzend enge innere Verwandtschaft der SRP mit der NSDAP, der Zerstörerin der Weimarer Demokratie.
Dem folgte auch das Bundesverfassungsgericht. Die Richter stellten die Wesensverwandtschaft der SRP und der NSDAP fest und urteilten am 23. Oktober 1952:
Erstens, die Sozialistische Reichspartei ist verfassungswidrig. Zweitens, die Sozialistische Reichspartei wird aufgelöst. Drittens, es ist verboten, Ersatzorganisationen für die Sozialistische Reichspartei zu schaffen oder bestehende Organisationen als Ersatzorganisationen fortzusetzen.
Philipp Schnee in Eine Stunde History über das Verbot der SRP 1952. Aber, was kam danach?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
3 Jahre lang, immerhin 3 Jahre lang, konnte die Sozialistische Reichspartei Deutschlands fröhlich vor sich hingiften. 1949 gegründet, 1952 dann verboten. Unser Thema heute. Matthias hier bei mir im Studio. Hat der Rest des Landes damals einfach weggeschaut?
Naja, sie ist ja dann doch relativ schnell verboten worden. Sagen wir es mal so, 3 Jahre ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel. Insofern hat man sich damals schon auch mit der Nazi-Vergangenheit auseinandergesetzt. Aber es war in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft tatsächlich weit verbreitet, eher den Mantel des Schweigens über die jüngste Vergangenheit zu breiten. Das hatte sicher viele Gründe, zum Beispiel aus Scham. Manche meinten von sich unschuldig zu sein und deshalb müsste man auch nicht darüber diskutieren. In den ersten Jahren stand zudem oft der sehr, sehr schwierige Alltag an erster Stelle. Man musste eine Wohnung suchen, Lebensmittel waren ab und an knapp und vor allem rationiert. Und außerdem drohte da der bolschewistische Osten, wie Bundeskanzler Adenauer nicht müde wurde zu betonen. Und der war doch schließlich auch der Gegner des nationalsozialistischen Deutschlands gewesen. Also, was war falsch gewesen am Zitat Kampf gegen den Bolschewismus, wie der Zweite Weltkrieg von den Nazis ja eben auch oft bezeichnet wurde.
Ja, und natürlich stellte sich damals wie heute die Frage, wenn es solche Gedanken gibt in der Bevölkerung, wie geht man dann eigentlich mit ihnen um und auch mit solchen Parteien?
Naja, man hätte sie vielleicht vorher verbieten können, das wäre eine Möglichkeit gewesen, oder die alliierten Besatzungsmächte hätten vorher ein Machtwort sprechen können, aber am Problem hätte das nichts geändert, genau wie heute übrigens. Es gab eine Menge Leute in der Bundesrepublik, die antisemitisch eingestellt waren. Diese Leute wollten die Juden vielleicht nicht gleich umbringen, aber am liebsten nicht in ihrer Umgebung haben. Es gab also mindestens diese beiden Stereotypen, Anti-Bolschewismus und Antisemitismus, die sich in die junge Bundesrepublik natürlich herübergerettet haben. Insofern hätte man das vielleicht dadurch verhindern können, dass man das gesamte Volk, das den Wahnsinn der Nazis überlebt hatte, erstmal regelrecht hätte umerziehen müssen. Aber wie willst du das machen, wenn gleichzeitig ein Land aufgebaut werden muss, das teilweise zu mehr als 90% zerstört war? Das sollen jetzt alles keine Entschuldigungen sein, aber vielleicht eben doch so ein bisschen Erklärung.
Umerziehung, das hätte man natürlich machen können an den Schulen und zum Beispiel auch an den Universitäten. Was wurden da so kurz nach dem Krieg an Schulen und Unis über die Zeit beigebracht?
Naja, da wurden natürlich schon über den Nationalsozialismus unterrichtet und an den Universitäten natürlich auch gelehrt, aber das war eher so eine Art Informationsvermittlung. Es gab Philosophie- und Politikvorlesungen, in denen dann intensiver diskutiert wurde, aber das lag an den Professoren, die diese Vorlesung hielten, war also die Entscheidung einzelner. Anfang der 60er Jahre begannen dann vor allem die Studenten, die Generation ihrer Eltern, nach deren Verhalten während der Nazizeit zu fragen. Und als die dann vielfach keine vernünftigen und vor allem keine ehrlichen Antworten bekamen, radikalisierten sie sich und vermischten ihr Entsetzen über den Holocaust mit ihrem damaligen Zorn über den Vietnamkrieg der Amerikaner. Herausgekommen ist die Studentenbewegung.
Deutschlandfunk Nova hier, die eine Stunde History. Ich bin ehrlich gesagt da immer noch und immer wieder baff, dass es in den 50er Jahren in Deutschland nicht nur eine rechtsextreme, sondern eine unverhohlen nationalsozialistische Partei gab. Lupenreine Nazis, und die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, es irgendwie im Namen zu verstecken. Die Sozialistische Reichspartei Deutschlands ist unser Thema heute in Eine Stunde History. Wir sprechen jetzt mit Markus Funk vom Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin. Hallo Herr Funk.
Hallo, einen schönen guten Tag.
Das muss ja auch eigentlich heißen, Herr Funk, dass nach 1945 Leute durch Deutschland rannten, die den Arier immer noch für die Herrenrasse hielten, obwohl es eigentlich gerade mächtig auf den Sack gegeben hatte, den Rest der Welt für minderwertig hielten und wenn nicht sogar für vernichtenswert. Wie tief saß das noch?
Als die Alliierten Deutschland besetzt hatten, hatten sie eigentlich die Erwartung, dass sie hartnäckigen terroristischen Widerstand antreffen würden. Das hat sich relativ schnell, wie auch das NS-Regime, verflüchtigt. Was sich natürlich nicht verflüchtigt hat, waren zumindest Teile von NS-Ideologie und auch ja, NS-Identitäten, die Teil der Funktionseliten waren, auf einer vor allem dann mittleren oder auch niedrigeren Ebene, die sich mit den Zielsetzungen des Regimes in Übereinstimmung sahen. Trotz wie gesagt, der totalen militärischen und moralischen Niederlage konnte das ja nicht automatisch sich von sich selbst auflösen, sondern das war ein längerer gesellschaftlicher und politischer Prozess.
Aber sie waren da. Die Nazis waren noch da und zwar auch in Form der SRP zum Beispiel.
Richtig, richtig. Also es gab natürlich relativ rasch dann nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland Gründungen von sozialen Netzwerken, Kameradschaftsverbände, Traditionsvereine. Die bekannteste und wohl auch berüchtigste dieser Verbände war wohl die Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der ehemaligen Angehörigen der Waffen-SS, kurz HIAG. Also es gab in der Tat also sehr wichtige und auch einflussreiche soziale, auch politische Netzwerke. Ein anderes Beispiel wäre der bekannte sogenannte Naumann-Kreis, ein Kreis von ehemaligen NSDAP-Funktionären und Sympathisanten, der versucht hat, die FDP zu kapern und zu einer rechtsnationalen Partei zu machen.
Jetzt sprechen wir die ganze Zeit von der Bundesrepublik. Heißt das, dass diese rechtsextremen nationalsozialistischen Netzwerke nur da funktioniert haben, sprich nur im Westen Deutschlands, oder galt es auch für den Osten Deutschlands, erst sowjetische Besatzungszone, später DDR?
Also beide Staaten haben natürlich versucht, ehemalige NS-Funktionseliten, ich sag mal der zweiten, dritten Reihe, zu integrieren. Und beide Staaten haben so quasi Mitläuferfabriken produziert, also quasi so Entlastungsagenturen für ehemalige NSDAP-Mitglieder oder Sympathisanten des Regimes. In der DDR ist das bekannteste Beispiel natürlich die Nationale Volksarmee, die in doch sehr viel größerem Maße von ehemaligen Militärs der Wehrmacht mit aufgebaut wurde. Allerdings gibt es natürlich ganz massive Unterschiede im Selbstverständnis und der daraus folgenden politischen Rhetorik in beiden deutschen Staaten. Die Bundesrepublik Deutschland West hat sich als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches verstanden und entsprechend hat sie sich mit bestimmten Ideen im Zusammenhang mit der Kriegsniederlage 1945, also vor allem der Vorstellung von einer Befreiung vom Nationalsozialismus, sehr lange sehr schwer getan. Ne? Und im Gegensatz dazu hat sich die DDR natürlich als eine antifaschistische Gegengründung zum Deutschen Reich verstanden.
So oder so, Herr Funk, muss man sagen, wir sind es auch nicht losgeworden. Ne? Nazis gibt es heute noch, manche scheren sich die Schädel und prügeln sich durchs Land, andere wollen politische Macht und wieder andere gründen regelrechte Hippie-ähnliche Parallelkommunen auf dem Land, so nach dem Motto Blut und Boden. Können Sie uns das mal verraten, wie Ideologien eigentlich überleben? Wie geraten die von einer in die nächste Generation?
Ja, also ich denke, eine sehr wichtige Rolle spielen schon diese politischen und sozialen Netzwerke, also Organisationen, die so im halböffentlichen Raum tätig sind, Organisationen von Gleichgesinnten, wo man sich natürlich permanent auch selbst bestätigt in seinen ideologischen Vermessenheiten. Eine andere Dimension, die von Historikern auch erst in den letzten, 20 Jahren intensiver erforscht wurde, sind die Familien. Also über diese Familienerzählungen, Familiengeschichten ein sehr subjektiv geprägtes Bild von Vergangenheit innerhalb der Familie weitergegeben, tradiert wird. Und das kann dann natürlich durchaus auch rechtsextreme Elemente beinhalten. Und hinzu in der Gegenwart kommen natürlich dann die sozialen Medien als die digitale Fortschreibung dieser älteren sozialen Netzwerke.
Unterm Strich, Herr Funk, wenn wir das jetzt verfolgen, vorhin habe ich für 1950 gefragt, jetzt frage ich mal für 2017, wie viel Nazi-Ideologie steckt heute noch in uns, in den Deutschen?
Also ich denke schon, dass 70 Jahre historisch-politischer Bildung, Einübung von Demokratie und pluraler Werte durchaus etwas gemacht haben mit unserer Gesellschaft. Also dass wir hier, wenn wir von Rechtsextremismus in Deutschland sprechen, ohne das irgendwie verharmlosen zu wollen, von einer kleinen Minderheit sprechen. Diese kleine Minderheit ist einerseits aktivierbar in besonderen realen oder vermeintlichen Krisensituationen. Darin besteht eine Gefahr. Und die zweite Gefahr ist, dass es bestimmte Regionen gibt, in denen Menschen aus verschiedenen Gründen anfälliger sind für Identifikationsangebote, die von rechtsextremer Seite kommen. Also mein Fazit wäre, im Großen und Ganzen hat die Bundesrepublik Deutschland, auch das wiedervereinigte Deutschland, das Phänomen des Rechtsextremismus eigentlich ganz gut in den Griff bekommen. Aber an den rechten Rand des politischen Spektrums ist vor allem durch das Auftreten einer neuen Partei, der Alternative für Deutschland, sehr viel in Bewegung geraten. Und das, was wir den Diskursrahmen nennen, also das, was im politischen und gesellschaftlichen Gespräch quasi als akzeptabel gilt, ist in der Tat nach rechts hin erweitert worden.
Sagt Markus Funk vom Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin hier in eine Stunde History. Danke Ihnen, Herr Funk.
Ich danke.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Sie haben also bis heute überlebt. Nationalsozialisten und Rechtsextreme, die gab es vor 1945, klar. Und die gab es, wie wir heute schon gelernt haben, erstaunlicherweise auch gleich nach 1945 wieder. Eine Stunde History hier. Aber sie sind eben auch heute noch da. Mitten unter uns, in unserer manchmal so schönen und manchmal so hässlichen Bundesrepublik Deutschland. Andreas Kemper beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Rechtsextremismus und ist jetzt bei uns in der Sendung. Hallo, Herr Kemper.
Ja, hallo.
Wir haben ja heute mal angefangen in der Sendung mit der Sozialistischen Reichspartei, Nazi-Partei, die 1952 verboten wurde. Also werfen wir doch jetzt auch nochmal einen Blick auf Parteien. Welche Parteien sind das heute, die dem Rechtsextremismus, na ich sag mal, Mund-zu-Mund-Beatmung geben?
Ja, es ist natürlich die NPD, die sich jetzt nach dem nicht erfolgten Verbot durch das Bundesverwaltungsgericht nach rechts entwickeln muss. Einerseits, weil die AfD deren Position übernommen hat, andererseits auch, weil sie es kann, weil das nächste NPD-Verbotsverfahren wird es nicht so schnell geben. Dann ist es die Rechte, die zum Beispiel in Dortmund sehr stark ist, oder der Dritte Weg. Das wären so Parteien, die ich da ansiedeln würde, und eben zum Teil auch die AfD.
Die AfD, die Alternative für Deutschland, übernimmt Positionen von der NPD, sagen Sie, Herr Kemper. Daneben gibt es in der Partei einen Mann, der sagt, Afrikaner sind vom Ausbreitungstyp, und den Europäer, den bezeichnet er als Platzhaltertyp. Und daneben gibt es noch einen anderen Mann, der sich fragt, ob Jerome Boateng, ob er den wirklich gerne als Nachbar hätte. Das sind ganz sicher rassistische Äußerungen, aber ist die Partei damit auch rechtsextrem?
Ja, ich spreche gar nicht so sehr von rechtsextrem, also ich würde da den Begriff faschistisch benutzen, würde jetzt allerdings nicht sagen, die AfD ist insgesamt faschistisch. Also da würde ich mich beschränken auf einen Teil der AfD, der immer größer wird und der vor allen Dingen inzwischen auch einige Landesverbände quasi dominiert und stellt.
Die AfD ist nicht rechtsextrem, aber faschistisch. Das müssen Sie uns erklären.
Nee, nicht die AfD insgesamt ist faschistisch.
Große Teile, sagen Sie.
Ja, die AfD ist auf dem Weg dahin. Also die AfD hat deutlich faschistoide Züge inzwischen. Und das hat zu tun mit bestimmten Menschen innerhalb der AfD, die die AfD immer weiter nach rechts gerückt haben. Ganz zentral ist natürlich Björn Höcke. Björn Höcke, Geschichtslehrer aus Hessen, der jetzt seit zwei Jahren jetzt, glaube ich, schon im Thüringer Landtag sitzt.
Von dem auch das Zitat stammt, das ich gerade verwendet habe, genau. Der genetische Ausbreitertyp.
Ja, genau. Er spricht, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt von genetisch spricht. Auf jeden Fall bezieht er sich auf ein Buch von einem Herrn Rushton. Das ist der ist inzwischen verstorben. Das war der Chef von Pioneer Fund. Der hat ein Buch geschrieben zu Rasse, Rassen, Biologie und Verhalten, wo er das ausgearbeitet hat. Und Höcke hat das quasi übernommen. Es gibt die Klein-R-Strategie, Arterhaltungsstrategie der Afrikaner, Afrikanerinnen. Und es gibt die Groß-K-Strategie der Europäischen. Er spricht da bewusst nicht von Rasse, aber gemeint ist dann halt Rasse. Mhm. Und jetzt droht eben, weil die Deutschen dekadent geworden sind, weil sie neurotisiert wurden durch die Amerikaner nach 1945, jetzt droht eben, dass der afrikanische Ausbreitungstyp den dekadent gewordenen europäischen Platzhaltertypen überrollt. Und das ist ja, mindestens rassistisch, aber da steckt natürlich eine völkische Ideologie dahinter, die direkt aus dem Nationalsozialismus quasi noch bis heute fortbesteht.
Aber dass der Höcke den Bogen überspannt hat, das ist ja nun auch der AfD klar, sie wollen ihn ja schließlich ausschließen.
Ja, das heißt, es gibt einen Vorstandsbeschluss vom Bundesvorstand, die mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen haben, dass es ein Parteiausschlussverfahren gegen Björn Höcke gibt. Es gab jetzt allerdings den Parteitag in Köln, wo Petri, die das Ganze mit vorangetrieben hat, komplett isoliert wurde. Das heißt, der Kölner Parteitag, das war der letzte Parteitag, war quasi ein vollständiger Sieg für Björn Höcke. Aber nicht ganz vollständig, weil ganz zum Schluss wurde das Bundesschiedsgericht nachgewählt und da waren die Leute aus dem Osten, waren schon alle wieder zu Hause oder sie waren auf dem Rückweg, und es sind dann halt 4 Leute nachgewählt worden in das 9-köpfige Bundesschiedsgericht. Wobei diese 4 Leute dann eher nicht höckennah sind. Also das heißt, es kann tatsächlich sein, dass das Bundesschiedsgericht Höcke rauswirft. Aber es ist nicht wahrscheinlich. Es ist nur ein bisschen wahrscheinlicher geworden.
Aber das zeigt doch irgendwie, dass diese Partei hin und her gerissen ist zwischen diesen Kräften, die Sie als faschistisch bezeichnen würden, und bürgerlichen Kräften.
Ja, bürgerlich, da wäre ich auch vorsichtig, weil Petri und Pritzell, die arbeiten ja zusammen mit der Europäischen Fraktion der Nation und der Freiheit. Das sind dann Front National, FPÖ, Lega Nord, PWW von Wilders, Vlaamse Belang. Mhm. Also die ganzen Parteien, die heute auch in der Politikwissenschaft noch, also wie Front National, noch als rechtsextrem bezeichnet werden. Das heißt, das ist der gemäßigte, in Anführungszeichen, Flügel.
Was ich ja immer ganz interessant finde nebenbei, dass so Front National und so gar glasklar als rechtsextrem bezeichnet werden und die Petri-Pretzell-Fraktion doch als Rechtspopulisten häufig.
Genau, aber da muss man halt schauen, wie entwickelt sich das Ganze. Es geht da gar nicht so sehr um die Inhalte, es geht jetzt gerade eher um Strategien. Und die Petri und Pritzell, die fahren sehr ähnliche Strategien wie Le Pen aus Marine Le Pen aus Frankreich, die möglichst schnell in die Regierung wollen und da dann auch bereit sind, also die Marine Le Pen hat zum Beispiel ihren eigenen Vater aus der Partei rausgeworfen wegen Antisemitismus. Und auch Strache von der FPÖ versucht halt die FPÖ auf einen realpolitischen Flügel zu bringen, um möglichst schnell Regierungsverantwortung zu haben. Innerhalb dieser Parteien ist es aber ähnlich wie in Deutschland. Auch da gibt es natürlich sehr weit rechts stehende Kräfte und auch die Marion Maréchal Le Pen, die Nichte von der Marine Le Pen, die ist schon wieder sehr viel weiter rechts ausgerichtet. Oder in Österreich die deutschen nationalen Kräfte, die dann natürlich auch in der FPÖ mitmachen und entsprechend aufgestellt sind.
Wenn wir uns das jetzt so anhören, Herr Kemper, was Sie da zu schildern haben über die AfD, in welche Richtung sie sich entwickeln könnte, kann es dann sein, dass wir mit den Bundestagswahlen 2017 dann eine rechte, rechtsextreme Partei im Bundestag sitzen haben werden?
Ja, das kann sein. Also der Trend der AfD ist deutlich. Die hat ja angefangen als eher so neoliberale Partei unter Hans-Olaf Henkel und Bernd Lucke und hat sich seither deutlich immer weiter nach rechts entwickelt. 2015 wurden ja Lucke und Henkel quasi aus der Partei entfernt. Die wurden ja rausgemobbt, mehr oder weniger. Und Petri war damals so der strahlende Held der AfD, die strahlende Heldin der AfD. Jetzt wird Petri rausgemobbt und der Höcke-Flügel wird immer stärker. Der hat inzwischen mehrere Landtage hinter sich, also in Thüringen selber ist Höcke mit 94% bestätigt worden. In Sachsen-Anhalt hat der Poggenburg, der ähnliche Äußerungen von sich gegeben hat und auch ein Kumpel ist von dem Höcke, gerade die Partei gesäubert von kritischen Kräften innerhalb der AfD in Sachsen-Anhalt. In Brandenburg hat der Gauland an den Andreas Kalbitz die Partei übergeben, der auch sehr weit rechts steht. In Mecklenburg-Vorpommern, da war ich gerade in Greifswald, habe einen Vortrag gehalten, da hat der Uni-Prof, Jura-Prof Ralf Weber deutlich gesagt, Deutsche sind dann Deutsche, wenn sie halt vier deutsche Großeltern haben. Und sein Artikel endete mit Deutschland in Deutschen und alles für Deutschland. Ne? Also alles, dann noch ein paar Worte mehr für Deutschland. Und das sind rechtsextreme Positionen. Das ist völkisch. Und nicht nur da, sondern Saarland sollte aufgelöst werden, der Landesverband, weil die rechtsextrem sind. Hampel steht hinter Höcke, das ist der Chef des Landesverbandes. Niedersachsen, Meuthen, Baden-Württemberg steht hinter Höcke. Das heißt, das sind nicht Einzelpersonen, sondern das sind Landesverbände, die inzwischen die Dominanz haben.
Sagt Andreas Kemper in eine Stunde History hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Ich danke Ihnen, Herr Kemper.
Ja, bitte.
Wir sind hier eben bei der Alternative für Deutschland gelandet. Denn Andreas Kemper, Extremismusexperte, der war sich bei uns im Gespräch hier sicher, die AfD, die ist gerade sowas wie der Staffelläufer. Die ist gerade auf der Bahn, wenn es um die Weitergabe rechtsextremer Gedanken in diesem Land geht. Eine Stunde History hier. Beziehungsweise die AfD, die würde sich immer mehr in diese Richtung entwickeln. Schauen wir uns das nochmal genauer an mit Spiegelredakteurin Melanie Ammann, die Partei inzwischen schon jahrelang verfolgt und auch ein Buch über die AfD geschrieben hat. Hallo Frau Ammann.
Guten Tag.
Sie beschreiben da in Ihrem Buch, eigentlich ganz ähnlich wie der Herr Kemper, dass es in dieser Partei mindestens zwei Gruppen, zwei Flügel gibt, also sicherlich noch mehr, so Kleinstgruppen und so, aber im Groben zwei Richtungen. Sagen Sie uns nochmal, welche das sind.
Die großen Gruppen, die ich identifiziert habe, sind zum einen, die habe ich die Ideologen genannt und zum anderen die Karrieristen. Den einen geht es aus meiner Sicht um was. Also die haben wirklich eine politische Agenda, die sie verfolgen.
Das sind die Ideologen, nehme ich an.
Genau, die Ideologen. Die anderen, denen geht es auch um was, aber vor allem um sich selbst. Die Ideologen, das sind Leute wie Björn Höcke, Beatrix von Storch. Mit denen ist es eigentlich fast leichter umzugehen, weil man bei denen auch schon weiß, woran man ist. Bei anderen wie Frauke Petri oder ihrem Ehemann Markus Pritzell finde ich es schwieriger zu natürlich schauen, was wollen die eigentlich? Also was ist deren politische Haltung?
Jetzt finde ich interessant, dass Sie und Herr Kemper da wohl zu verschiedenen Schlüssen gekommen sind, wie es weitergeht mit der AfD, mit diesen zwei Lagern. Sie schreiben nämlich, die AfD könne nur sehr, sehr schwer auf Frauke Petry verzichten als Stellvertreterin, naja, für so ein bisschen einen gemäßigten Flügel, aber eben auch für dieses Opportunistische, wie Sie es geschrieben haben. Aber der Herr Kemper, der ist sich sicher, die Höckes und Co., die werden sich durchsetzen, die Ideologen, wie Sie sie nennen. Da muss man sich jetzt mal angucken, wo es hingeht. Also im Moment scheint ja vielleicht die Höcke-Gruppe im Aufwind, wenn man bedenkt, dass Frauke Petry nicht zur Spitzenkandidatin geworden ist.
Zum einen ist es so, ich muss ja mein Buch irgendwann abschließen. Es ist eigentlich eine ständig sich weiterschreibende Story. Man könnte dieses Buch sozusagen jeden Monat aktualisieren. Aber mein Redaktionsschluss war Anfang Januar. Und natürlich hat sich seit Anfang Januar viel getan. Es gab natürlich seither den Parteitag in Köln bei der AfD, der Frauke Petry einen entscheidenden Schlag sozusagen zugefügt hat. Ich sehe schon auch, wie Herr Kemper den rechten Flügel, also den Teil der Partei um Björn Höcke, sehr gestärkt im Moment. Ich sehe aber auch, dass das eingetreten ist, was ich im Buch so ein bisschen angedeutet habe. Wenn Frauke Petry nicht mehr im Rampenlicht steht, nicht mehr die Nummer eins ist, dann schadet das der Partei. Man sieht ja auch, wie ihre Umfragewerte im Moment sind. Also sie ist ja weit entfernt von Werten wie 12, 14, 15, 16%, die sie teilweise in den Umfragen hatte. Insofern, glaube ich, haben die Rechten sich auch ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, indem sie eine Person wie Petry demontiert haben. Denn Petry war für viele Wähler eben der Garant dafür, dass die AfD nicht zu rechtsextrem wird, nicht zu weit nach rechts abdriftet.
Und passiert das gerade aus Ihrer Sicht? Driftet die Partei ins Rechtsextreme ab?
Ich würde nicht sagen, dass die gesamte Partei ins Rechtsextreme abdriftet. Das finde ich zu weitgehend. Aber es gibt ganz klar rechtsextreme Strömungen in dieser Partei. Und die sind durch Führungsfiguren wie Höcke oder Gauland natürlich enorm stark vertreten und auch präsent. Man hat das auch gesehen bei der Aufstellung der Bundestagswahllisten, dass viele Kandidaten sich durchsetzen konnten, indem sie ihre Loyalität zu Leuten wie Höcke verkündet haben.
Sie waren ja auch bei Dutzenden Veranstaltungen der AfD inzwischen. Passt denn das wiederum, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, auch zu den vielen hundert und manchmal sogar tausenden Leuten, die Sie da sehen?
Ich würde sagen, dass es nicht die Mehrheit ist. Es gibt schon auch die Gruppe der Idealisten. Das sind Leute, die wirklich denken, man kann aus der AfD noch eine CDU 2.0 machen, eine konservative Kraft, also sozusagen eine Partei der Vernunft. So ein bisschen wie das, was Bernd Lucke ursprünglich mit der AfD vorhatte. Also eine Partei, die sachliche Kritik übt an der Regierungspolitik, die ein ernsthafter, seriöser Player im politischen Spiel sein will, die koalitionsfähig ist. Das sind oft Leute, die sieht man eher so hinter den Kulissen, die machen die Arbeit, während die anderen im Rampenlicht stehen. Und diesen Leuten kann man keinesfalls unterstellen, Rechtsextremisten zu sein. Man muss sie allerdings auch damit konfrontieren, dass sie natürlich in einer Partei sind, die Rechtsextremisten duldet.
Und wie groß, Frau Ammann, ist aus Ihrer Sicht für die Bundestagswahl jetzt das Potenzial dieser Alternative für Deutschland? Wie viel Prozent kann die erreichen?
Im Moment würde ich sagen, geben die Umfragen die Chancen der Partei, glaube ich, ganz gut wieder. Ein höherer einstelliger Wert. Mehr wäre auch für die AfD geradezu gefährlich. Angenommen, sie haben 15%. Das wäre ja Wahnsinn. Sie hätten eine riesige Fraktion für ihre Verhältnisse. Die Personaldecke bei dieser Partei ist extrem dünn. Wenn man auf die hinteren Listenplätze guckt, da tummeln sich schon allerlei kuriose Gestalten. Und wenn man sich vorstellt, dass die jetzt alle in den Bundestag reinkommen und mit eigenen Mitarbeitern und man, also ich weiß nicht, ob das für die Partei selber gut wäre, wenn die reinkämen. Ganz abgesehen davon, dass auch da natürlich Leute reingespült würden, die das Gedankengut haben, was Herr Kemper vorhin beschrieben hat.
Eins noch, Frau Ammann, denn Sie fragen sich in Ihrem Buch ja auch ständig, wie man mit dieser AfD eigentlich umgehen soll, wie Sie mit der AfD umgehen sollen, wie die Journalisten mit der AfD umgehen sollen, mit den ständigen Tabubrüchen und auch diesen großmauligen Auftritten in der Öffentlichkeit. Und jetzt diskutieren wir auch schon wieder minutenlang, ob diese Partei rechts, rechtspopulistisch, rechtsextrem oder was weiß ich ist. Tun wir der Sache damit eigentlich einen Gefallen?
Ich finde das richtig und wichtig. Gut, eine andere Antwort könnte ich Ihnen wahrscheinlich jetzt auch nicht geben hier. Aber es ist, jede politische Partei wird von uns Journalisten quasi auf den OP-Tisch gelegt, seziert, beobachtet, durchforstet. Da ist die AfD nur ein Beispiel von vielen. Die Frage ist eben die von Ihnen angesprochenen Tabubrüche. Soll man die berichten oder nicht? Und das ist für uns Journalisten ein echtes Dilemma. Denn wenn man das nicht berichtet, dann fehlt natürlich eine Facette in der Berichterstattung, wo man den Leuten zeigen kann, seht her, was die für einen Ton sind. setzen wollen, seht her, was die für Botschaften setzen wollen. Findet ihr das in Ordnung? Ich glaube, das kann man nicht in Ordnung finden. Andererseits, wenn man es dann berichtet, dann wirkt man ja wie eine Art Lautsprecher für die Partei, wie ein Verstärker. Bei meinem Arbeitgeber, beim Spiegel, wenn ich auf Spiegel Online was schreibe über AfD-Parolen, dann verbreite ich diese Parolen natürlich auch. Also es ist ein echtes Dilemma. Also man kann, glaube ich, nur vom Fall zu Fall entscheiden und auch immer überlegen, ist das, was die Partei jetzt gerade gemacht hat, ist das jetzt eine einzelne Stimme, die nur provozieren will? Oder wird hier eine neue Botschaft gesetzt? Verstärkt sich ein Trend in der Partei, über den es sich zu berichten lohnt?
AfD, Angst für Deutschland, so heißt das Buch, das Melanie Ammann geschrieben hat über die Alternative für Deutschland. Sie ist Spiegelredakteurin und war gerade hier bei uns im Gespräch in Deutschlandfunk Nova. Danke, Frau Ammann.
Gerne, danke.
Die Sozialistische Reichspartei Deutschlands, die SRP. Die wurde 1952 verboten. Damit haben wir heute mal angefangen in eine Stunde History. Aber es folgten andere rechtsextreme Parteien. DVU, Republikaner, NPD. Und wohin die Reise mit der AfD geht, haben wir schon besprochen hier in der Sendung. Das bleibt abzuwarten. Insofern, Matthias, bin ich ja immer der Meinung, wenn sich die Rechten die Klinke in die Hand geben, eine Partei der anderen folgt, dann muss eine entspannte und souveräne Demokratie eben lernen, damit umzugehen.
An sich stimme ich dir zu, da hast du vollkommen recht, aber es kommt eben auf den Zustand der Demokratie an. Je gefestigter, desto leichter lassen sich Angriffe vom rechten oder linken Extrem abweisen. Aber beide Extreme bauen ja ihre Ideologie oder ihre politischen Angebote eben auf den Defiziten auf, die in der Demokratie herrschen. Also es ist meistens so, dass extreme Ideologien auf Demokratien treffen, die an der einen oder anderen Stelle starke Defizite haben. Die AfD beispielsweise baut zwar Verschwörungstheorien auf, nach denen eine, Zitat, kleine, machtvolle politische Oligarchie, die sich in den bestehenden politischen Parteien ausgebildet hat, der heimliche Souverän in Deutschland sei, aber es gibt eben auch tatsächlich Kritikpunkte, die voll ins Schwarze treffen.
Mhm. Aber dass CO2 kein Schadstoff, sondern Voraussetzung fürs Leben sei und der Klimawandel wissenschaftlich nicht gesichert, das meinst du damit hoffentlich nicht?
Nein, aber die AfD unterstützt zum Beispiel die Sorgen vor einem Verlust des sozialen Status, den ein Mensch erreicht hat, übrigens unabhängig von Ausbildung und Einkommen. AfD-Protagonisten schieben die Schuld auf die EU, die angeblich Neoliberalismus und Globalisierung Vorschub leistet. Tatsächlich hat in den letzten 20 oder 30 Jahren eben nur ein ganz, ganz kleiner Personenkreis von dieser angeblich unabwendbaren Globalisierung profitiert, während der Lebensstandard der meisten Menschen stagniert oder sogar manchmal gesunken ist. Der Soziologe Michael Hartmann von der Uni in Darmstadt sagt, im Durchschnitt verdient, Zitat, die große Masse der Bevölkerung ein bisschen mehr als Anfang der 90er Jahre. Die Menschen, die von dieser Entwicklung betroffen sind, bekommen dann mit, dass sich im gleichen Zeitraum die Gehälter der DAX-Vorstände versiebenfacht haben. Und das ist jetzt nicht postfaktisch, das sind auch keine Fake News und die AfD hat auch keine Lösung für dieses Problem. Aber der Grund für die Zustimmung zu ihren politischen Vorstellungen ist zumindest in diesem Beispiel die Realität und eben keine Wahnvorstellung.
Gut, aber wenn die AfD für diese soziale Schieflage keine Lösung hat, dann könnte ja vielleicht jemand anderes eine finden.
Um bei dem letzten Beispiel zu bleiben, wir müssen diese obszöne Explosion der Managergehälter bei gleichzeitiger Stagnation der normalen Einkommen stoppen. Die demokratische Gesellschaft funktioniert nicht, wenn derartige Ungerechtigkeiten an der Tagesordnung sind und die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Das grundsätzliche Problem bei der Auseinandersetzung mit Parteien wie der AfD ist die Vermengung von Hirngespinsten, Verschwörungstheorien und schlichten Lügen auf der einen Seite und real existierenden Problemen, die viele Menschen verzweifeln und von der Demokratie abkehren lassen auf der anderen Seite. Deshalb ist die Abschaffung von diesen offensichtlichen Missständen in unserer demokratischen Ordnung der beste Weg, um antipluralistische, antieuropäische oder eben auch rechtsextreme Parteien klein zu halten.
Weißt du, was antipluralistische, antieuropäische oder eben auch rechtsextreme Parteien meistens richtig scheiße finden?
Nein.
Die Globalisierung. Und um die genau geht es in unserer nächsten Sendung, und zwar Globalisierung Back to the Roots. 1497, Vasco da Gama und die Entdeckung des Seewegs nach Indien. Matthias von Hellfeld, et moi, Markus Dichmann sagen ciao, schöne Woche euch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Sonntag um 19 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.